wenn dieses System kollabieren würde und wir hätten das gar nicht mehr, dann würde unsere Gesellschaft in einem ziemlichen Chaos enden.
Expertengeflüster mit Virtual Sie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Arne und ich bin noch zu jung, um in Rente zu gehen, aber ich bin inzwischen auch schon alt genug, um mich noch daran zu erinnern, dass Norbert Blüm mal gesagt hat, die Renten sind sicher. Und darüber möchte ich heute sprechen, über die Rente. Leider habe ich da nicht so richtig viel Ahnung von, aber zum Glück habe ich mir einen Spezialisten in Sachen Finanzen hier eingeladen, nämlich den Dirk. Und der wird mir bei dieser Episode ein wenig unter die Arme greifen. Hallo Dirk.
Hallo Arne.
Warum bist du Spezialist in Sachen Finanzen? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln? Was machst du bei Virtual 7 eigentlich? Wo arbeitest du?
Ich bin seit knapp 7 Jahren jetzt bei Virtual 7. Und habe auch seit dieser Zeit hauptsächlich einen Kunden. Das ist das Rechenzentrum der Finanzen in Nordrhein-Westfalen, Kurzname RZF. Und bin dort in einem Bereich tätig, der sich mit Auswertungen beschäftigt. Und bin da halt deshalb auch in diesem Gesamtvorhaben Konsens unterwegs in verschiedensten Projekten.
Oh ja, da kommen wir noch zu. Was das alles noch bedeutet. Aber jetzt haben wir ja schon gehört, RZF, Rechenzentrum Finanzverwaltung, Rechenzentrum Finanzen. Okay, hat auf jeden Fall was mit Finanzen zu tun und da kennst du dich aus. Das finde ich gut. Das hat was mit Rente zu tun. Und darüber wollte ich heute ja so ein bisschen sprechen, weil du da auch ein bisschen die Finger im Spiel hast, wenn es um das Thema Grundrente geht. Müssen wir darüber reden, was Rente ist? Kannst du definieren, was Rente ist?
Ja, das kann ich schon definieren. Also, die Rentenversicherung besteht, das wissen vielleicht gar nicht so viele, schon seit 135 Jahren. Wurde damals von Otto von Bismarck ins Leben gerufen als damaliger Reichskanzler und besteht bis heute noch. Ein Stück weit schade finde ich, dass in der heutigen Zeit die Rente so ein bisschen schlecht diskutiert wird. Die hat schon seine Berechtigung. Natürlich, die Zeiten ändern sich und auch die Gesellschaft ändert sich. Und natürlich, auch wenn wir diesen demografischen Wandel betrachten, dann muss natürlich auch so ein Rentenversicherungssystem sich auch ändern. Aber vom Grundsatz her oder vom Grundprinzip finde ich eine Absicherung der arbeitnehmenden Bevölkerung als ein sehr gutes Konstrukt, um gewisse Sicherheiten auch zu bringen und zu geben.
Da haben wir es ja, ne? Genau. Es ist eine Absicherung im Alter, also unsere Form, die Altersrente, die wir haben in Deutschland, genau. Man kann es plump formulieren, wenn man irgendwann alt ist und nicht mehr arbeiten will, dann kann man aufhören und kriegt dafür Geld, weil man ganz lange gearbeitet hat und vorher eingezahlt hat in diese Versicherung. Und unser Lehrauftrag ist eigentlich hier auch schon abgeschlossen, weil, ich meine, du hast Otto von Bismarck erwähnt. Also, ich meine, viel besser kann es ja heute nicht mehr werden. Jetzt haben wir auch noch Geschichte mit drin. Hervorragend, einen gebildeten Mann hier mir gegenüber zu sitzen zu haben, es ist immer gut. Vielen Dank dafür. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Rente hat sich halt im Laufe der letzten 135 Jahre natürlich auch verändert, weil unsere Gesellschaft sich verändert hat. Wie wird denn diese Rente eigentlich finanziert?
Also es gibt zwei Bausteine, die die Rentenversicherung finanziert. Aktuell sind es halt die einzahlenden Beschäftigten. Es gibt ja bei uns in Deutschland das Sozialversicherungspflichtprinzip, das praktisch jeden abhängig Beschäftigten dazu verpflichtet, also zu einem Teil er, zum anderen Teil der Arbeitgeber, Beiträge in dieses System einzuzahlen. Und dann gibt es natürlich noch diese steuerliche Komponente. Das heißt, die Rentenversicherung wird natürlich auch noch unterstützt von dem Etat, von dem Bundeshaushalt mit Steuermitteln.
Ja, das Problem ist natürlich, wenn jetzt mehr Leute in den Ruhestand wechseln und weniger Leute arbeiten, dass dann weniger Leute Geld einzahlen.
Das ist dieser demografische Wandel, ganz klar, der dafür sorgt, dass es halt weniger wird. Und da werden wahrscheinlich, das sind so diese Änderungen, die halt auch erforderlich sind, da werden natürlich auch noch Veränderungen kommen, ob man jetzt auch die Beiträge teilweise in, sagen wir mal, in Fonds oder irgendwie solchen besser zur verfügbar stehenden finanziellen Möglichkeiten, so eine Privatinvestition auch noch mit einzahlt, so eine praktisch diese private Unterstützung noch hinzufügt. Das sind so Dinge, die sich da halt irgendwie noch entwickeln müssen.
Ja, wird sich zeigen, genau. Ja. Also die ist ja auch schon seit Ewigkeiten immer wieder am Reformen hier, Reformen da. Man muss sich halt anpassen. Man hat nur irgendwann auch dann gemerkt, und jetzt komme ich dann aufs Thema Grundrente, dass es bei vielen Leuten am Ende tatsächlich fehlt. Sie erhalten eine Rente, aber die ist irgendwie zu gering. Und dann hat man sich anscheinend irgendwann mal gedacht, das ist aber irgendwie nicht so richtig fair, wenn die Leute so lange gearbeitet haben oder vielleicht auch für die Kinder gesorgt haben oder für Angehörige gepflegt haben, dann müssen die doch ja irgendwie auch im Alter noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Und da kam irgendwann mal dieses Thema auf, wir müssen die Menschen befähigen, irgendwie sich selber finanziell über Wasser zu halten. Wir müssen eine Art Grundrente einführen. Kannst du mir diese Grundrente auch erklären?
Also die Grundrente hat eigentlich so folgendes Prinzip. Es gibt, wie du ja eingangs auch schon gesagt hast, viele Rentnerinnen und Rentner, die heutzutage unter diesem Grundeinkommen nur noch eine Rente haben. Was bedeutet das? Das würde bedeuten, dass halt zusätzlich der Staat über Grundsicherung, Sozialhilfe etc. aufstocken müsste. Das Prinzip der Grundrente dahinter steht halt die Unterstützung über die deutsche Rentenversicherung bei Leuten oder bei zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern halt eine gewisse Aufstockung, also so eine Grundaufstockung noch durchzuführen, um halt dann auch ein besseres Einkommen zu haben. Das ist natürlich dann aber auch nochmal an zusätzlichen Voraussetzungen gekoppelt. Also das kriegt jetzt nicht einfach jeder oder jede, sondern das ist gekoppelt an Voraussetzungen der Versicherungsseite, also sprich innerhalb der Vorgaben des Sozialgesetzbuchs der deutschen Rentenversicherung. Da spielen so Sachen eine Rolle, wie viel Beitragsjahre man absolviert hat und auch noch gewisse andere Faktoren. Und dann gibt es eine finanzielle Komponente, weil der Gesetzgeber natürlich gesagt hat, wir wollen jetzt nicht einfach, wenn jetzt die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, eine Grundrente zahlen, sondern wir wollen auch wissen, wie sieht denn überhaupt die Finanzsituation des jeweiligen Betroffenen aus und wollen das halt auch noch entsprechend berücksichtigen, weil heutzutage ist es ja auch so, dass viele Bürgerinnen und Bürger ja zusätzliche noch Absicherungen haben, sei es jetzt über die Vorsorgemöglichkeiten innerhalb der Betriebe, bei großen Konzernen, mit Pensionsfonds und so weiter oder halt auch so betriebliche Altersvorsorgung oder hier Rürup und Riester-Renten. Mhm. All die Dinge sollen dann natürlich auch noch betrachtet werden.
Aha, da kommen wir ja schon langsam ans Eingemachte. Wie kriegt man denn das heraus? Woher weiß man das denn dann, wer berechtigt ist und wie viel Geld der irgendwo an Vorsorge bereits hat und dementsprechend vielleicht weniger berechtigt ist?
Da kommt dann die Finanzverwaltung ins Spiel, weil natürlich die Finanzverwaltung da ja auch auf der anderen Seite auch grundsätzlich eine Verpflichtung besteht, Steuern zu zahlen. Da kommt dann die Finanzverwaltung ins Spiel und hat halt Möglichkeiten, da die Bürgerinnen und Bürger auch, wir gehen jetzt mal von dem Normalfall aus, jährlich auch eine Steuererklärung abgeben. Dadurch hat natürlich die Finanzverwaltung einen Blick auf die Finanzsituation.
Ah, also ist dann das Finanzamt zuständig?
Ja, grundsätzlich ist natürlich, eine Steuererklärung wird gegenüber einem Finanzamt abgegeben und das Finanzamt bewilligt ja sozusagen dann die Erklärung oder erstellt einen Bescheid. Das ist dann diese Festsetzung und da steht dann halt drin, ob man jetzt eine Rückzahlung bekommt oder ob man eventuell Steuern auch nochmal nachzahlen muss. Ne? Und das ist das Finanzamt, das dann natürlich dann das Organ ist, das ausführende Organ in dem Sinne ist.
Ja, aber eigentlich hat das Finanzamt dann wiederum mit dieser Grundrente aber nichts zu tun.
Grundsätzlich nicht, nein. Das sind zwei ganz unterschiedliche, wie soll man sagen, jetzt Verwaltungsvorgänge, die man da betrachtet. Nur der Gesetzgeber hat natürlich mit dem Gesetz zur Grundrente festgelegt, dass zum einen also im Sozialgesetzbuch, ne, da beschrieben ist, was für Einkommen denn sich negativ auf die Grundrente auswirken. Und das sind natürlich alles dann auch so Dinge, die der Finanzverwaltung über die, ne, wie gesagt, schon die Festsetzung dann auch bekannt sind, weil die Finanzverwaltung halt im Rahmen der Abgabenordnung ja auch ganz klar definiert hat, welche Einkommensarten sich wie steuerlich auswirken.
Okay.
Also nicht jedes Einkommen wird ja gleich besteuert. Ne? So ein Lohneinkünfte werden anders besteuert als zum Beispiel Renteneinkünfte oder private Lebensversicherungen und so. Das sind ja alles ganz unterschiedliche Berechnungsfaktoren, die da wirken.
Okay. Also als man dann diesen Plan gefasst hat, okay, wir versuchen das, wir möchten anhand der Einkommen, die wir ja offensichtlich irgendwie messen können, dann abwägen, wie viel Aufstockungsrente, weil eine Grundrente ist es ja im Prinzip nicht. Grundrente suggeriert ja irgendwie, jeder kriegt 500 Euro Grundrente und alles, was da drüber ist, ist super, alles, was drunter ist, geht eben nicht. Aber so läuft es ja nicht. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist eine Aufstockung quasi. Und als man sich dann dazu entschlossen hat, das durchzusetzen, wieso kommt dann das RZF da mit ins Spiel? Wieso hat man nicht einfach die Finanzämter gesagt, gebt uns die Zahlen und dann, oder ihr habt die Zahlen und dann könnt ihr ja das jetzt schnell mal eben irgendwie berechnen und auch eigentlich direkt überweisen.
Ja, man hat da so eine gewisse Komplexität halt gesehen. Ne? Hm. Also die Finanzverwaltung ist ja nicht eine, sagen wir mal, eine Organisationseinheit, ne? Sondern die Finanzverwaltung ist ja aufgeteilt in 16 Bundesländer, ne, durch den Föderalismus mit einer Steuerhoheit, die da auch sehr stark vorgegeben ist. Und gleiches Bild stellt sich ja auch bei der deutschen Rentenversicherung. Also es gibt ja nicht nur die deutsche Rentenversicherung, da gibt es auch mehrere Träger. Mhm. Ne, und da ist es dann auch aufgespalten und da hat man natürlich eine gewisse Komplexität gesehen. Ah. Wer soll denn da jetzt mit wem kommunizieren oder wer stellt dann eine berechtigte Anfrage gegenüber, also welcher Träger zum Beispiel von der deutschen Rentenversicherung stellt jetzt die Anfrage an welches Finanzamt? Und das hat man natürlich dann irgendwann auch im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens erkannt und versucht dann Möglichkeiten zu suchen, wie man diesen Prozess dann standardisiert und vereinheitlicht, um halt auch zu schnelleren Ergebnissen zu kommen.
Und da kommt dann das ins Spiel, was du vorhin genannt hattest. Ist da schon Konsens der richtige Ansprechpartner oder ist das jetzt da nicht korrekt?
Doch, Konsens ist ja ein Gesamtvorhaben, so nennt man das. Das ist praktisch so ein Apronym, ne?
Ja. Es gibt so viele tolle Apronyme in der Finanzverwaltung.
Ja, genau.
Elster noch und Dame. Wer denkt sich das eigentlich alles aus?
Keine Ahnung.
Das?
Nein. Das ist ja genau. Es gibt da wieder, also viel, man könnte jetzt noch ausufernd
ausführen. Erzähl, ich bin da ganz.
Es gibt ja viele, genau. Du hast ja jetzt schon ein paar genannt, ne? Also ich habe auch genannt Konsens oder Dame, Elster, dann gibt es Lavendel, es gibt Biene, es gibt Elfe. Also alles so Apronyme, die genutzt werden für gewisse Projekte, Programme, die da halt etabliert werden.
Ja, soll meiner sagen, es ist immer alles ganz trocken in der deutschen Finanzverwaltung, ne? Zumindest irgendeiner hat da schöne blumige Ideen.
Genau, das sind immer ganz blumige Ideen, die da am Ende des Tages rauskommen.
Okay.
Ne? Also für Konsens zum Beispiel steht ja für konsolidierte, neue, einheitliche Softwareentwicklung der Steuerverwaltung.
Ah, geht ja locker von der Hand so.
Ja, wenn man da auch mit zu tun hat, genau.
Okay, ja. Und das kommt dann tatsächlich ins Spiel, wenn es um die Machbarkeit von dieser Grundrente, der Organisation, der Durchführung darum geht.
Ja, da kam dann Konsens praktisch als Gesamtvorhaben mit ins Spiel. Ich bin jetzt in einem Bereich tätig und da ist dann so diese Brücke zum RZF. Ich bin im Bereich Dame. Das ist dann auch so ein Programm unter Konsens. Und unter diesem Programm gibt es diverse Projekte, die da laufen. Aber Dame ist so ein Bereich, der sich halt auf Data Warehouse Anwendung und Business Intelligence Methoden konzentriert. Also mal so auf Deutsch gesagt, halt um die Auswertungsmöglichkeiten entsprechend zu etablieren, zu verbessern und halt auch einen großen Kreis zur Verfügung zu stellen.
Ah ja, also damit quasi alle Finanzämter die gleiche Sprache sprechen.
Die gleiche Sprache, damit die halt auch zu gleichen Auswertungsmethodiken kommen und halt auch von den Kennzahlen her so die gleichen Messmethodiken haben. Das ist praktisch so der grobe Sinn dahinter.
Und da hast du dann mit eingegriffen, als es darum geht, das System aufzusetzen, der Grundrente, weil es sollte ja dann irgendwann relativ zügig gehen, glaube ich, ne? Die Gesetzeslage war irgendwie im September beschlossen, zum 1. Januar kommt's. 2019 war das? 2020? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ist 5 Jahre alt jetzt, glaube ich, ne?
Ja, es ging los, also richtig produktiv ging es los 2021. Mhm. Aber es wurde vorher schon verabschiedet und man hat in dem ersten, sagen wir mal, in der ersten Iteration, in dem ersten Wurf, hat man erstmal so betrachtet rein die Neuantragstellungen, die bei der Rentenversicherung aufgepoppt sind und ist dann erst ein Jahr später in so eine Art Bestandsanalyse übergegangen.
Okay.
Und bereits parallel zum Gesetzgebungsverfahren liefen aber schon so die Projektbestrebungen. Ne? Also dass die entsprechenden Ministerien, das sind ja einerseits auf der Bundesebene das Arbeitsministerium und das Finanzministerium, dass die halt schon mal im Vorfeld praktisch dann dieses Projekt aufgesetzt haben. Und über Konsens und Dame kam dann praktisch so eine Art Projektauftrag. Und der hat sich jetzt erstmal so in der Anfangszeit erstmal überhaupt so über diese grobe Thematik befasst. Zum einen von der fachlichen Seite her, wie ordnet man, weil das sind ja zwei ganz unterschiedliche Gesetzgebungen, da das Sozialgesetzbuch und die Abgabenordnung, wie ordnet man das fachlich zu, also wie ist fachlich dann, ist in der Finanzverwaltung möglich zu ermitteln, welche Beträge denn dann auch für die Rentenversicherung relevant sind.
Okay.
Ne? Das ist das Fachliche und technisch hat man sich halt dann damit auseinandergesetzt, wie können wir denn diese Last oder diesen Ballast gegenüber dann womöglich den Finanzämtern hier loslösen, indem man halt auf technischer Ebene sich über entsprechende Schnittstellen auseinandersetzt und betrachtet, wie man dann auch weg von dem Manuellen über eine technische Schnittstelle auch zu schnelleren Ergebnissen kommt.
Okay. Und das hast du gemacht?
Da war ich mit involviert. Ich sag mal so, ich habe das nicht alleine gemacht. Das war schon ein großes Projektteam. Aber ja,
naja.
So gesehen, genau.
Okay, diese ganzen Ausflüchte, die schneide ich raus und sage, ja, ich war das. Ja. Entschuldige, Dirk. Nein, ich meine, Ehre, wem Ehre gebührt. Ist auch schön, an so einem großen Projekt teilzuhaben, mitzuarbeiten. Funktioniert das denn?
Das funktioniert. Das läuft produktiv, tagtäglich, 7x24 Stunden sozusagen. Und ja, ist ein fester Bestandteil des Produktportfolios von Dame.
Okay. Hast du da auch einen Überblick, wie das genau vonstatten geht? Also wie viele Leute jetzt tatsächlich da in Bezug sind oder da Aufstockungen erhalten? Wie sehr wir quasi mit dieser Arbeit auch so ein bisschen Bürgerinnen und Bürgern helfen konnten, an mehr Geld zu kommen? Weil ich habe mal jetzt gerade erst vor kurzem gelesen, der durchschnittliche Betrag ist ja gar nicht so besonders hoch, was da an monatlichen Aufstockungsleistungen irgendwie erfolgt. Sind ja so 86 Euro, habe ich gelesen. Wenn man halt Grundrente hört und 86 Euro hört im Monat, dann denkt man auch so, was? Es ist ja Augenwischerei. Das ist ja keine Grundrente. Aber ich meine, du sollst das nicht bewerten. Ich meine nur, kriegst du sowas alles mit? Verfolgst du sowas noch, wenn so ein Projekt auch quasi abgeschlossen ist?
Also wir sind ja von Seiten der Finanzverwaltung auch immer in einem regelmäßigen Austausch mit den einzelnen Partnern aus der deutschen Rentenversicherung. Man kriegt da schon mit, wie sich das ungefähr immer darstellt. Allerdings kriegen wir von der Finanzverwaltungsseite aus jetzt nicht mit, wie sich das monetär jetzt da niederschlägt. Mhm. Was wir halt betrachten oder wo so unser Fokus auch ein bisschen mehr drauf liegt, sind halt die Anfragen, in welcher Frequenz, werden die Anfragen verarbeitet, wie wird beantwortet, so von den Fallzahlen her. Ne? Und da kann ich sagen, also wenn man jetzt mal so die Entwicklung nimmt, von den Anfängen bis heute, also wir haben mal, so wie ich ja sagte, ne, wir haben so Step by Step begonnen. Mhm. Erst so mit den ersten Rentenanträgen ging es dann los und dann kam mal ein Jahr später, 2021, so die erste Bestandsabfrage. Also das ist auch so gesetzlich geregelt. Also grundsätzlich wird sowieso bei jedem Rentenantrag, wenn die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird eine Anfrage an die Finanzverwaltung gerichtet.
Alles automatisch halt.
Das geschieht automatisch von Seiten der deutschen Rentenversicherung. Und jedes Jahr im Oktober findet dann praktisch nochmal zusätzlich so eine Bestandserhebung statt. Mhm. Ne? Weil die Einkommenssituationen können sich ja ändern, können sich verbessern, die können sich verringern. Mhm. Ne? Und da muss man sagen, da hatten wir dann 2021 bei der ersten Bestandsverarbeitung hatten wir so knapp über 2 Millionen Anfragen. Und sind jetzt, weil wir jetzt natürlich schon einen richtigen produktiven Betrieb sind, bei knapp 4 Millionen, also 3,9 Millionen okay. Anfragen, die an uns gerichtet wurden. Also da sieht man schon, also die Masse oder überhaupt so, die eigentlich einen Anspruch hätten, aber jetzt nicht unbedingt alle auch wirklich einen Anspruch haben, aber der ist schon mal erstmal grundsätzlich recht hoch.
Ja. Also da sind tatsächlich, wir sprechen dann von fast 4 Millionen Rentnerinnen und Rentnern. Das sind jetzt, wenn du sagst Anfragen, das sind die...
Ja, das muss man vielleicht noch ein Stück weit reduzieren oder herunterbrechen.
Okay.
Weil natürlich auch für die Finanzverwaltung bei Ehen, sprich zum Beispiel so zu solchen Zusammenveranlagungen, die dann steuerlich ja auch gemacht werden, ne? Da spielt natürlich auch der Partner oder die Partnerin eine Rolle.
Ja, natürlich.
Und das wird natürlich beides zusammen betrachtet bei der Finanzsituation. Also sind es dann auf mögliche echte Bedarfsrentner oder Rentnerinnen werden es dann weniger sein. Mhm. Es wird sich irgendwo zwischen 2,5 Millionen und 3 Millionen bewegen.
Naja. Ich glaube, wir haben einen Punkt noch gar nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob das jeder halt weiß tatsächlich auch, dass diese Aufstockung oder diese Grundrente meinetwegen, die wird ja automatisch gezahlt. Man muss die nicht beantragen. Das finde ich einen wichtigen Punkt durchaus.
Ja, man hat einen grundsätzlichen Anspruch.
Genau.
Und wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, hat man einen grundsätzlichen Anspruch und dieser Anspruch ist auch in der Höhe variabel.
Ja.
Also der hängt immer auch von der finanziellen Situation des jeweiligen Rentners oder Rentnerin ab.
Exakt, genau. Aber um das halt tatsächlich runterzubrechen und mal ganz billig gesagt, man muss selber nichts machen.
Nein.
Das ist halt das Ding. So, du hast halt deinen Rentenantrag und irgendwann kriegst du halt deine Rente, ja. Und dann wird das, wie du gerade schon sagtest, ja, immer wieder nachgeprüft automatisch. Und wenn es halt dann positiv beschieden wird, dann kriegst du das Geld halt einfach drauf. Das ist nicht so, dass du da noch einen weiteren Antrag stellen musst. Das meinte ich nur, das weiß vielleicht nicht jeder. Und das finde ich durchaus einen guten Punkt.
Ja, das macht es so gesehen für die Berechtigten macht es das einfacher. Man muss nicht besonders aktiv werden, genau.
Okay, ich habe hier stand drin, ich habe gerade Zahlen gehabt, im Rentenzugang 2022 profitierten 57.000 Personen vom Grundrentenzuschlag. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung herausgefunden. Mhm. Und mit 6,5% war der Anteil der Frauen fast dreimal so hoch wie bei den Männern mit 2,3%. Also ungefähr 72% aller Grundrentenzuschläge gingen an Frauen. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die eben weniger gearbeitet, sondern familiär gearbeitet haben, also sich ihre Zeiten anrechnen ließen für die Erziehung der Kinder und so weiter. Also die Grundrente ist quasi ein Zuschlag für viele Frauen. 72%.
Also hinsichtlich dieser statistischen Daten könnte man diese Schlussfolgerung so durchaus ziehen, ja?
Okay. Und wo, wenn man das abgeschlossen hat und das Ding funktioniert, wohin geht man dann jetzt mit diesen Möglichkeiten? Das klingt so, wow, was kann man damit noch machen? Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also ich weiß, was du meinst. Also da gibt es ja schon mal generell, da kommen wir wieder zu so einem Apronym, es gibt ja generell auch unter Konsens dieses Verfahren Elster.
Ja, kenne ich.
Elster, genau. Ne? Elster ist ja so, kennen vielleicht viele auch, ne, von ihren Steuererklärungen und so. Elster ist ja die Kommunikationsschnittstelle nach außen hin der Finanzverwaltung. Mhm. Da fließen ja Daten ein von, nicht nur von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch von den Sozialversicherungsträgern, von den Firmen, also von den Unternehmen, von den Finanzinstituten, also alles, was irgendwie steuerlich relevant ist, wird auch über Elster praktisch der automatisiert der Finanzverwaltung übertragen, wo es automatisiert technisch möglich ist, sagen wir es mal so. Ne?
Okay. Also, wo gibt es denn da Hindernisse, wo ist es denn nicht möglich? Wenn du jetzt gerade meintest, so da, wo es möglich ist.
Ja, es gibt natürlich auch so große Betriebe und internationale Unternehmen, wo natürlich dann auch gewisse Dinge jetzt direkt vor Ort entsprechend geprüft praktisch besiegelt werden. Das sind so Dinge, die dann nicht über so eine standardisierte Schnittstelle laufen.
Okay, alles klar. Wie bei mir zum Beispiel.
Ja, genau.
Okay. Und jetzt, wenn jetzt dieses mächtige Instrument Elster halt so viele Daten zur Verfügung hat, okay, man kann daraus ablesen, zum Beispiel wissen wir jetzt ja, ob jemand grundsätzlich irgendwie berechtigt ist, diese Grundrente, diese Aufstockung irgendwie zu erhalten, unter anderem daraus. Und was wäre noch möglich, wenn man dieses großartige Instrument hat? Und vielleicht auch die Architektur, die ihr gebaut habt da für die Grundrente.
Also, was man aktuell sagen kann, wo es auch dann so aus der Not geboren genutzt wurde, sind die Corona-Wirtschaftshilfen.
Ah.
Auch da wurde dann natürlich von einem anderen Ministerium, weil diese Wirtschaftshilfen, diese Unterstützungsleistungen des Bundes wurden ja damals vom Wirtschaftsministerium initiiert. Aber auch da hat man sich praktisch dieser technischen Infrastruktur ein Stück weit bedient. Ist natürlich eine etwas andere Vorgehensweise, weil es natürlich auch ein ganz anderer Bedarf ist, der da zum Tragen kommt. Ne? Aber dafür wurde die Schnittstelle praktisch entsprechend erweitert um einen zusätzlichen Partner und ein anderes Projekt und Produkt. Und das ist auch noch aktuell auch in Betrieb.
Das ist noch in Betrieb?
Ja.
Hä? Ich dachte, wir hätten gar keine Pandemie mehr.
Ja, es geht ja bei diesem Projekt geht es jetzt insbesondere nicht unbedingt jetzt noch um weitere Unterstützungsleistungen, sondern es laufen immer noch die Verfahren, die halt ermitteln, ob im Nachhinein betrachtet die Anspruchsvoraussetzungen dann für die Betriebe, für die Freiberufler und so weiter, ob die immer noch Bestand haben in der Höhe, die mal damals gezahlt wurden.
Oh wei, okay.
Und das ist natürlich so Nachbetrachtungen, die dauern halt dann auch noch eine Weile. Soweit mir bekannt ist, ist dieses Gesetz noch bis 2026.
Oh, okay.
Bis dahin werden, glaube ich, noch alle, also nicht alle, es gibt ja schon Sachen, die sind abgeschlossen, aber die offenen, ne, so die offenen Anträge oder die offenen Verfahren, die sollten dann bis 2026 abgeschlossen sein.
Okay. Die haben natürlich auch nur auf Zuruf reagiert, ne? Also da hat man ja nicht automatisch eine Hilfe erhalten, sondern man musste diesen Antrag stellen auf finanzielle Hilfe, Unterstützung, Corona-Unterstützung. Und da wurde auch viel Schindluder mitgetrieben. Deswegen ist es kein Wunder, dass dann das nochmal aufgearbeitet werden muss. Also so gesehen, diese ein paar schwarzen Schafe haben es halt dann verdorben.
Ah, ich würde jetzt nicht sagen, dass es schwarze Schafe sind. Ich glaube, das war aus der Not heraus auch alles sehr komplex.
Ah.
Und also ich kann mir das durchaus vorstellen, wenn man jetzt ein kleines Geschäft hatte oder einen kleinen Betrieb aus der Not heraus, weil man ja gar nicht wusste, was alles an Voraussetzungen da erfüllt wurden. Und ich glaube, damals hat der Gesetzgeber auch von seiner Seite aus die Antragsvoraussetzungen sehr niedrig gehalten, um überhaupt den Leuten erstmal irgendwie über die Zeit zu helfen. Ne? Mhm. Und jetzt im Nachhinein wird halt dann doch genauer drauf geschaut. Naja, aber okay. War das denn wirklich jetzt notwendig, dass wir das alles bezahlt haben oder überhaupt? Und das wird halt jetzt von diesen Bewilligungsstellen halt rechtskonform entsprechend der Finanzsituation dann beleuchtet.
Okay. Du hast ein viel positiveres Menschenbild als ich. Das ist toll. Super. Ich muss mich da auch mal ein bisschen zügeln. Bevor wir irgendwie vielleicht noch in die Zukunft blicken oder schauen tatsächlich, wozu so diese Schnittstelle, dieses Instrument fähig ist, möchtest du kurz ein kleines Quiz mit mir machen?
Oh, gerne.
So ein bisschen zur Auflockerung.
Ja, dann.
Okay, ist albern, aber wir machen es mal. Was bedeutet eigentlich Grundrente? A, eine Rente für Leute, die nur das Nötigste gearbeitet haben? Oder eine Aufstockung der gesetzlichen Rente für Menschen mit niedrigen Einkommen nach einem langen Arbeitsleben.
Aufstockung der gesetzlichen Rente nach einem langen Arbeitsleben.
Boah, das kannst du dir dann direkt auswendig. Ist ja unglaublich. Richtig, genau. Wie viele Jahre muss man mindestens in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, um überhaupt Anspruch auf die Grundrente zu haben? 5 Jahre, also eine kurze Karriere, 20 Jahre, das halbe Arbeitsleben oder 33 Jahre, quasi ein Marathon in Arbeitsjahren.
33 Jahre.
Das stimmt. Das ist richtig.
Man muss schon wirklich lange eingezahlt haben.
Das ist ein bisschen das Ärgerliche, wenn man 32 Jahre und 11 Monate eingezahlt hat. Aber so ist das halt mit Grenzen, ne?
Ja.
Okay, letzte Frage, komm. Was macht Konsenssystem in der Steuerverwaltung eigentlich? Es sorgt dafür, dass alle Steuerbehörden in Deutschland dieselbe Sprache sprechen und Daten austauschen können. Es bringt die Mitarbeiterinnen in der Finanzverwaltung zu Konsensgesprächen mit den Bürgerinnen.
Es sorgt dafür, dass die Software einheitlich ist und alle mit der gleichen Sprache sprechen in der Finanzverwaltung.
Ding, ding, ding. Alles richtig gemacht. Sehr gut. Du darfst deinen Job behalten. Finde ich gut. Nee, tatsächlich dann nur ernsthaft weiter. Welche Verfahren werden denn sonst jetzt schon genutzt und finden dann in Zukunft eventuell Anwendung? Wo ist das noch interessant? Weil mir fällt so ein Ding ein die ganze Zeit. Was ist mit so einer Kindergrundsicherung oder sowas? Gibt es sowas? Wird über sowas nachgedacht, dass Leute, die es vielleicht nicht wissen, sie hätten ein Anrecht, dass denen geholfen wird und sie bekommen halt einfach so eine Unterstützung?
Kindergrundsicherung muss man aufgrund der momentan aktuellen politischen Situation sagen, eher wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber man soll ja nie, nie sagen.
Einverstanden.
Ne? Aber es gibt halt auch andere Verfahren oder Bedarf an solchen Informationsaustausch. Das ist zum einen dieses Zuwendungsempfängerregister. Das ist eine vom BZST, der Bundeszentrale der Steuerverwaltung, einen Webauftritt, der es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich zu informieren, wenn eine Spendenorganisation vielleicht eine Spende dann bekommen sollte, um sich schon mal grundsätzlich zu informieren, ob denn diese Organisation auch die grundsätzlichen Kriterien erfüllt, halt auch Spenden entgegennehmen zu können.
Okay. Ach, sehr spannend. Habe ich noch nichts von gehört.
Ja, okay. Und da findet halt auch ein Austausch statt, um halt dann auch die entsprechenden Informationen dann auch aktuell halten zu können.
Ja.
Dann gibt es noch ein weiteres Projekt, das momentan noch in Arbeit ist. Das ist dann das Elterngeld. Das ist auch so ein Austausch, der da geplant ist als Datenaustausch zwischen den Elterngeldstellen und der Finanzverwaltung. Da ist aber auch noch nicht so das Gesetz letztendlich verabschiedet. Das geschieht im Laufe des nächsten Jahres. Muss man jetzt auch natürlich auch aufgrund der aktuellen Situation abwarten. Aber da arbeiten wir aktuell dran.
Warum weiß ich davon nichts? Ich bin Eltern.
Auch das ist ein automatisiertes Vorgehen, also ein geplantes automatisiertes Vorgehen, das halt dann mit Einwilligung, also mit Beantragung und entsprechender Einwilligung, das dann halt automatisiert ermittelt wird.
Aha, okay. Aber dann,
soweit ich das bisher mitbekommen habe, ist es ja so, dass bei der Beantragung des Elterngeldes ja auch immer viele Dokumente mitgeliefert werden müssen, momentan noch, um halt die Finanzsituation, die dann als Berechnungsgrundlage dient, dort für das Elterngeld dann mitzugeben. Und das soll dieses Verfahren halt beschleunigen und vereinfachen.
Okay, sehr schön. Und wenn man das dann jetzt weiterdenkt, wird irgendwann alles auf eine digitale Sparte irgendwie ablaufen, dass alle Daten zusammenlaufen tatsächlich und so dieser gefürchtete gläserne Bürger entsteht? Oder siehst du das nicht?
Naja, also was ja hier in Deutschland auch immer sehr stark hochgehalten wird und wofür halt auch die Behörden und Institutionen ja auch für Sorge tragen, sind ja die Vorgaben des Datenschutzes oder die Einhaltung der Vorgaben. Ne? Das ist ja hier in Deutschland sehr ausgeprägt und wird auch sehr stark gelebt. Von daher würde ich jetzt erstmal grundsätzlich sagen, ne, wir sehen ja, die Entwicklung geht ja auch in anderen Bereichen weiter. Ne? Ob man jetzt die elektronische Patientenakte nimmt, ne?
Genau.
Und so sieht es halt auch in der Finanzverwaltung aus, ne? Über Bestrebungen von der Gesetzgeberseite her mit Online-Zugangsgesetz. Es gibt auf EU-Ebene gibt es entsprechende Vorhaben, die halt auch das Ganze vereinfachen sollen mit diesem Single Digital Gateway, was dann auch wieder so ein bisschen dieses One Only-Prinzip widerspiegeln soll. Also es soll ja schon darauf, das ist natürlich jetzt Zukunft, ne? Aber es soll schon darauf hinauslaufen, dass ich womöglich mal irgendwann in der Zukunft von meinem Handy aus vielleicht einen Antrag irgendwie stelle und überall wird das miteinander abgeglichen, ob ich nicht irgendwo eine Berechtigung habe, ob ich nicht irgendwo einen Zuschuss kriege, ob ich nicht irgendwo was zahlen muss, dass ich nicht jetzt mich an 5 Behörden richten muss, um jetzt vielleicht irgendwas Entsprechendes in Auftrag zu geben.
Ja.
Das ist ja schon so die Tendenz, wo es hingehen soll. Und sowas brauchen wir ja auch, weil aufgrund des demografischen Wandels, wir wissen, ne, die Bevölkerung, die Alterspyramide ist halt da, oben sind, bei den Älteren sind immer mehr und unten die Schaffenden werden weniger. Ja, wie will man das dann von den Ressourcen, die dann noch zur Verfügung stehen, wie will man das dann irgendwie ausgleichen? Entweder über Zuwachs, den man irgendwie generiert, also sprich jetzt gezielte Einwanderung, oder über technische Möglichkeiten, um halt einfach den Aufwand zu reduzieren.
Naja, clever. Siehst du, wo du dann immer direkt dann wahrscheinlich auch das positiv sehen könntest und siehst du, ja, guck mal, ein digitales Konto für alles, ist doch prima. Wenn ich dann immer dann schon wieder so, oh, da kann er dann aber auch Daten missbrauchen, wenn es alles auf einem Fleck liegt, uiuiui, dann ist das aber wahnsinnig gefährlich. Muss man sich dann irgendwann entscheiden zwischen Sicherheit oder Gemütlichkeit, nenne ich es mal?
Ich glaube, diesen gordischen Knoten wird man nicht lösen können. Also man muss sich irgendwann entscheiden, ob man A oder B möchte oder will. Also ne, auf der anderen Seite, ich so für mich sind das auch so Beispiele, wenn ich jetzt zum Beispiel als Tourist nach Amerika reise, was muss ich da alles deklarieren? Was geschieht da alles mit meinen Daten? Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass die jetzt so ein Grundverständnis von Datenschutz in dem Sinne haben, wie wir das haben. Also die Gefahr kann man ja nicht einfach so aus der Welt schaffen. Die Gefahr ist da. Und auch in der heutigen Zeit, es liegt ja auch nicht nur, es ist ja auch nicht nur mittlerweile im Bestreben von, sag mal, so privaten Nerds, die halt versuchen, solche Systeme anzugreifen. Da sind ja mittlerweile staatliche Behörden von diversen Staaten dran beteiligt, die halt versuchen, da auch an solche Daten zu kommen. Also von daher glaube ich schon, wir sind, wie gesagt, ich glaube schon, wir sind gut gerüstet und wir haben halt auch ein sehr gutes, präsentes Verständnis mit Absicherung und Datensicherheit. Aber dass man jetzt sagt, da kommt nie einer dran, das wäre vermessen. Das ist genauso, wenn man sagen würde, ne, im Kernkraftwerk passiert nie was.
Okay, schöner Vergleich. Alles klar. Haben wir noch was zum Thema Ausblick, wo du vielleicht noch hinkommen möchtest mit dem, was du gerade machst? Du hast ja gerade gesagt, du arbeitest gerade am Elterngeld beziehungsweise an dem Projekt. Findest du noch eine andere Anwendung genau dafür von der Grundrente und diesem System und der Architektur auf etwas anderes innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas?
Ja, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, war ja dieses Single Digital Act von der EU-Seite, dass halt die EU-Bürger sich auch entsprechend informieren können, was für Daten liegen denn bei der Finanzverwaltung bei uns vor. Also das sind so Dinge, die halt auch noch in der Findungsphase sind. Aber ganz klar, das weitet sich natürlich auch noch aus. Und wir haben halt auch diesen, ja, wir wachsen ja als Europa auch mehr zusammen. Ne, wenn man jetzt so zum Beispiel hier so Sachen nimmt wie Grenzgänger, ne, ob jetzt Frankreich, Deutschland, Belgien, Deutschland, Holland, Deutschland und so, ne, das sind ja alles Länder, die genau an unseren Grenzen sind, wo die Leute entweder hier oder da arbeiten, weil sie halt in der Grenzregion sind. Mhm. Und das sind natürlich dann alles so Dinge, die auch von der EU-Seite versucht werden, voranzubringen.
Ja, ja, das ist spannend. Das ist gut. Oh, toll, kann ich ja nicht nach Frankreich ziehen. Prima.
Hält dich auch jetzt niemand von ab.
Ja, ja, stimmt schon. Innerhalb Europas ist das zum Glück wenig problematisch. Ist deine Rente sicher?
In Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht mehr so viele Jahre einzahlen werde und zu dieser Boomer-Generation gehöre, denke ich schon, dass meine Rente sicher ist. Oder relativ sicher ist. Ich formuliere es mal so. Aber ich sehe natürlich auch, dass für die zukünftigen Generationen auf jeden Fall es schwieriger wird und das System auch ein gutes Stück weit auch noch verändert werden muss, damit man zukünftig, das fände ich auf jeden Fall wichtig und positiv, irgendwie so eine Art Grundaltersversorgung hat. Um das aufrechtzuerhalten. Weil ich glaube, wenn dieses System kollabieren würde und wir hätten das gar nicht mehr, dann würde unsere Gesellschaft in einem ja ziemlichen Chaos enden, weil dann wären die Sicherungsmechanismen überhaupt nicht mehr da. Das ist aber auch nicht nur so bei der Rentenversicherung zu sehen. Wir sehen es ja so überhaupt so mit unserem Sozialsystem, dass wir vor starken Herausforderungen stehen da. Mhm. Also ob es jetzt Pflegeversicherung oder halt auch die Krankenversicherung. Ne? Alles so Mechanismen, die dafür Sorge tragen, dass man ab einem gewissen Alter, wenn man eine gewisse Gebrechlichkeit hat, auch noch gut versorgt ist, auf jeden Fall bei der Pflegeversicherung. Krankenversicherung ist ja altersunabhängig. Mhm. Aber auch da wünschte ich mir schon, dass wir in einer gewissen Art und Weise bei so einem System bleiben und nicht nur rein auf so eine private Krankenversorgung zukünftig setzen, weil ich glaube, da würden viele Menschen, würden da, glaube ich, auf der Strecke bleiben.
Vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort, da möchte ich nichts mehr zu ergänzen. Dann bedanke ich mich für das herzliche Gespräch mit dir.
Ja, gerne, Arne. Hat mir Spaß gemacht.
Prima, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.